Ich hatte gestern das Vorrecht, an einer Tagung teilzunehmen in Sommiswald. Und wir waren den ganzen Tag mit Musik, mit Liedern vor Gott gsi. Es ging um Anbetung, um Lobpreis gegangen. Es war wunderbar. Eine junge Frau vom Oberland hat auch teilgenommen, eine 20-jährige Frau. Ihre Mutter ist Schweizerin und ihr Vater ist aus Syrien. Und ich habe sie nachher von Sommiswald auf einen Bahnhof gebracht, nach Thun, wo sie weitergefahren ist. Das war noch so eine interessante Begegnung gewesen. Sie ist vor 4 Jahren in die Schweiz gekommen, von Syrien her, hat mittlerweile Matur abgeschlossen. Und ich habe gemerkt, dass sie kaum Wort findet, ihre Situation oder ihre Biografie, ihr Erleben, was da in Syrien abgeht, auszudrücken. Wir haben also, obwohl sie gut Deutsch kann und redet, kaum Wort gefunden. Ja, das ist unvorstellbar, was in gewissen Ländern abgeht. Da findet man wirklich kaum Wort und wenn wir es mal ein bisschen mit den Betroffenen zu tun haben, merken wir, wie das ganz stark emotional ist und wie da einfach Sachen bewegt werden, die unvorstellbar sind. Allein in der Umstand hat sie erwähnt, in den letzten paar Jahren sind Grundnahrungsmittel 10-mal teurer geworden. 10-mal teurer. Und die Arbeitsplätze gibt es fast keiner mehr. Überlegen wir uns mal, wenn wir uns das so denken, der Liter Mehl gibt es 10 Franken von morgen an. Der Lohn ändert weniger. Ja, es gibt auch in Afrika viele Sachen, die unvorstellbar sind, was da abgeht. Und ich nehme jetzt euch mit in eine Geschichte vom Alten Testament, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Wo man könnte sagen, was sich da abzugetragen hat in dieser Geschichte, das ist eine Geschichte von David, das könnte sich in Afrika zutragen oder eben, wie wir auch wissen, aus den Medien in Syrien. Wir öffnen unsere Bibel im Samuelbuch. Samuelbuch, Kapitel 30. Das Thema, das wir nachher ableiten von dieser Geschichte, ist, wie gehen wir mit emotionalem Schmerz um? So hören wir jetzt rein in Gottes Wort und gehen wir rein, tauchen wir ein in die Geschichte. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, er war auf einer Expedition mit seinen Männern. Er war immer noch so ein bisschen nicht sesshaft gsi, er war unterwegs gsi, er war noch nicht installiert gsi in Jerusalem. Da war alles ganz, ganz wackelig. Er war auf der Flucht. Der Saul war in dieser Zeit noch König. So ist er nach einer Expedition am dritten Tag nach Ziklag zurückgekommen. Da waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jezreelitin, und Abigail, Nabals, des Karmeliters Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Abimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen? Und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Anhand dieser Geschichte möchten wir dieser Frage nachgehen. Wie gehen wir mit unseren emotionalen Schmerzen um? Als erstes ist das Grennen angesagt. Grennen. Es ist gut, wenn wir grennen. Wenn wir Tränen können vergießen. Und das heisst hier, sie haben nicht nur wenig gerannt. Sie haben ganz viel gerannt. Und solange, bis sie nicht mehr weinen konnten. Da sind die Helden, die starken Männer Davids. Und sie haben gerannt, bis sie nicht mehr weinen konnten. Es ist schon eine dramatische Situation gewesen. Der David hat in einem Augenblick durch den Kriegseinfall dort in Ziklag seine Frauen und seine Kinder verloren. Der Verlust, der plötzliche Verlust von seiner Familie, hat ihm das Herz zerrissen. Leid und Kummer zu empfinden und das auch auszudrücken, ist ganz wichtig, gut, hilfreich und nützlich. Ja, es ist normal. So normal, dass es ist, wie es so Erfahrungen gibt in unserem Leben. So normal ist es so, dass wir das ausdrücken, die Trauer, den Verlust, dass wir das beklagen, begrennen. Und dass wir einen Weg finden, uns in dem Innen auszudrücken. Vielleicht hast du auch jemanden verloren, der dir nachsteht. Und du bist traurig. Du hast einen tiefen Schmerz in dir über diesen Verlust. Vielleicht machen dir deine Kinder irgendwie Schmerzen. Vielleicht gibt es einen anderen Verlust in deinem Leben. Mit einem kannst du etwas nicht mehr machen, was du bis dahin noch hast können machen. Es ist abhanden gekommen. Es ist verlustig. Es geht nicht mehr wie früher. Es ist nicht mehr möglich. Wenn das so ist, dann ist es doch gut, wenn wir über dem, wo wir verloren haben, trauern und das zum Ausdruck bringen. Gott hat uns als Menschen, emotionale Wesen, erschaffen. Wir sind nicht Maschinen und Roboter, die einfach funktionieren und funktionieren und funktionieren bis zum Stillstand. Wir sind emotionale Wesen. Und das ist gut so. Und die bringen wir zum Ausdruck. Die Emotionen. Ja, Verluste betreffen uns ganz persönlich und emotional. Es gibt einen schönen Vers im Predigerbuch, wo uns auch gesagt wird, dass halt das, auch die Schmerzen, zum Leben gehören. Für alles gibt es eine Stunde. Prediger 3, 1 und Vers 4. Für alles gibt es eine Stunde. Alles, was unter dem Himmel geschieht, hat seine Zeit. Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen. Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens. Hier ist etwas ganz schön drin. Alles hat einen Anfang und kommt auch zum Ende. So hat auch das Grennen seinen Anfang genommen, dort in Ziklag unter den Männern von David. Aber das Grennen, die Trauer, hat auch ein Ende genommen. Es heisst, sie weinten so laut sie konnten, bis sie nicht mehr konnten. Bis sie nicht mehr weinen konnten. Trauer hat ihren Platz. Die Ausdrucksweise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird, das ist ganz unterschiedlich. Auch die Zeitdauer, wo man drin ist in dieser Phase, das ist unterschiedlich. Und es ist ganz wichtig, dass wir dort jedem auch die Phase zugestehen, die sie einfach auch brauchen, die Zeit. Und nicht vorschnell mit Trost kommen, vermeintlichem Trost, mit irgendeinem Zuspruch oder was weiß ich was. Ich denke, gerade in dieser Phase vom Grennen, vom Traurigsein, braucht auch das Umfeld einfach die Zeit und Geduld. Und es ist gut, wenn sich es dort zurückhält und dieser Trauer einfach auch Ausdruck gibt, wie es abgebracht ist für uns. Und einfach noch nicht zu viel sagt. Aber eins wird uns da gesagt, hier im Predigerbuch. Die Trauer, wie sie Anfang hat, die Phase, wie sie Anfang hat, sie hat auch ein Ende. Eines Tages wird etwas Weiteres an die Stelle treten. In Psalm 30, Vers 6 lesen wir: Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Der zweite Punkt, wie wir umgehen mit emotionalen Schmerzen, ist Verantwortung übernehmen. Wo sehen wir das da in dieser Geschichte? Ja, wir sehen es. Es heisst im Vers 6, und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Das ist ein interessanter Vers. Der David gerät da in eine ganz schwierige Situation. Auf einmal war er ja persönlich betroffen von diesem Verlust. Und jetzt kommt noch etwas Zusätzliches. Jetzt soll er noch die Schuld sein. Für die ganze Misere, die da unter seinen Männern in dieser Situation sich ausbreitet hat. Jetzt soll er noch die Schuld sein für alles, alle anderen Schmerzen der anderen Menschen. Zusätzlich zu seinem eigenen Verlust von seiner Familie, zu seiner eigenen Trauer, kommt nun noch die Anklage vom Volk dazu. Und die Anklage ist so weit gegangen, sie wollten ihn steinigen. Und hier passiert etwas, was halt schon sehr häufig vorkommt unter uns Menschen. Wenn Menschen in Schwierigkeit hineingeraten, fangen wir an zu fragen, was ist die Schuld? Wer ist die Schuld? Und es ist auch irgendwie wichtig, dass wir einen Sündenbock haben. Dass wir einen Grund haben von der Misere. Dass wir auch jemanden haben, auf den wir zeigen können. Dass wir eine Schuldzuweisung machen können. Es heisst, die Seele des ganzen Volks war erbittert. Und darum haben sie sind nicht mehr fähig gewesen, selber in dieser Situation Verantwortung zu übernehmen und haben alles auf David geworfen und haben ihn wollen steinigen. Wir sehen es bereits beim ersten Menschenpaar. Wo Gott in den Garten hineingekommen ist und gefragt hat, Adam, was ist passiert? Nicht die Frau, die du mir gegeben hast, die hat. Gott hat sich an die Frau gewendet. Eva, was ist? Ja, die Schlange ist schuld. Weder Eva noch der Adam hat in dieser Situation Verantwortung übernommen. Hier sehen wir, der David hat es gemacht. Das Volk war nicht in der Lage, an dieser Stelle Verantwortung zu übernehmen. Aber der David hat es gemacht. Er hat es insofern gemacht, dass er nichts gemacht hat in dieser Situation, dass er nicht auf die Anklage reagiert hat, interessanterweise. Er hat sich nicht verteidigt. Er hätte ja können sagen, also jetzt wandere ich aus nach Elba. Jetzt längt's mit euch da. Also jetzt, ich leide ja selber auch und jetzt soll ich für eure Sachen auch noch die Schuld sein. Jetzt wandere ich aus, wo ich Ruhe und Frieden habe. Oder ich wechsle das Volk aus. Ich tue mir ein neues Volk zulegen und ich will nicht mehr mit euch zu tun haben. Wir sehen, der David hat Verantwortung übernommen. In dem Sinn, dass er einfach mal nicht reagiert hat. Und nicht in das Motto von der Schuldzuweisung von anderen eingestimmt hat. Und was er gemacht hat, das ist ganz wichtig als Nächstes. Wir lesen das auch im Vers 6. Er hat sich gestärkt. Es ist nämlich wichtig, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen über dem, was passiert ist. Und es ist ja so, wir sind ja nicht einfach immer nur ein Opfer und die anderen Täter. Auch gerade wenn man ein Opfer war, auch dann ist es wichtig, dass man für sein Teil Verantwortung übernimmt. Auch wenn dieser Teil bedeutet, dass von Verheißung Gottes her ein Ende vom Schmerz verheißen ist, zugesagt ist. Das soll Freude hineinkommen, das soll Erneuerung hineinkommen, eine neue Kraft und dass es darum geht, dass wir uns jetzt für das öffnen. Für das Empfangen vom Neuen, für das Empfangen vom Heil, für ein Ende von dieser Phase vom Trauern. Und dort tragen wir und die mir Opfer sind, Verantwortung. Und hier kommt uns die helfende, die heilende, die stärkende Hand von Gott ganz nach und entgegen. Und das ist so schön hier in dieser Geschichte. Ich habe den Vers so gern, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ja, es ist gut, wenn wir rennen können, wenn wir traurig sein können, wenn wir schwach sind. Das sind gute Erfahrungen. Aber es ist so gut, wenn wir uns dann auch hinterher stärken, kräftigen und Kraft bei Gott suchen und tatsächlich Kraft empfangen von Gott. Oh, liebe Freunde, wir müssen einfach lernen, mit Gott in einer Art und Weise in Kontakt hineinkommen, wo wir wirklich von neuem Kraft bekommen, wo wir uns stärken können. Und das kann für uns alle zusammen um ganz individuell aussehen, wie das passieren kann. Wir sind ja unterschiedlich. Und es ist unterschiedlich, wie es uns, was uns gut tut. Und da ist jedes selber auch in der Pflicht, in der Verantwortung, dass er sich fragt, wie kann ich mich stärken in meinem Gott? Also bei mir ist Musik ganz wichtig. Musik Anbetung, das stärkt mich enorm. Gerade gestern hatte ich so ein Erlebnis, die ersten zwei Lieder, wo die Musik gespielt hat, und sie haben sie sehr frei interpretiert, die Lieder, so ein bisschen unter der Inspiration von Gott. Die haben, und das war eine Geige, die hat dort geführt, in dieser ganzen Anbetung von diesen ersten zwei Liedern. Und es waren genau die zwei Lieder, die ich seit einiger Zeit mit meiner Tochter, sie spielt Geige und ich bin der Geigenlehrer und ich verstehe nichts von Geigen. Ich tue ein bisschen Gitarre und sie probiert ein bisschen zu Geigeln. Und die zwei Lieder spielen wir immer wieder miteinander spielen. Für mich ist das ganz eine wichtige Phase, die ich da habe mit meiner Tochter. Sie ist kommunikationsarm. Sie ist 16 und drückt sich nicht so ring aus. Und ich finde noch so, nicht so ring einen Zugang zu ihr, was sie empfindet, was sie denkt. Und wir haben einfach herausgefunden, dass dort ein Weg ist, wie man mit ihr kommunizieren kann. Und ich bin sehr stark berührt worden. Gestern an diesem Forum dort ist eine Geige, die dort spielt, der Lobpreis leitet mit genau diesen zwei Liedern, die ich seit einiger Zeit mit meiner Tochter spiele. Für mich war das eine Stärkung. Gott sieht mich in meinen Fragen, in meinem Ringen um Kommunikation mit meiner Tochter. Gott sieht mich. So stark, dass da sogar ein Geigen ist. Und genau die Lieder angestimmt hat. Hat mich sehr, sehr berührt. Für dich ist es vielleicht etwas anderes, was dich berührt, was dich stärkt, was dich ermutigt im Glauben. Es ist Gottes Wort. Wenn du das kannst in den Händen haben, wenn du kannst zu einem Vers geführt werden, da kommt Kraft in deine Seele. Oder vielleicht diese Erinnerungen an das, was Gott in der Vergangenheit in deinem Leben da hat. Erinnerungen. Erinnerungen können uns ganz stark stärken. Wir haben ja viel Notfall in unseren Kreisen und in unserem Leben. Das ist einfach so. Und wir beten ja oft auch für Heilung. Wir beten für Dort sie greifen, geht oft auch Situationen, wo man medizinisch keine Möglichkeiten mehr hat. Ja, und wir haben da die Erlebnis. Bringt jetzt zu beten etwas? Hat Gott eingegriffen? Und wir sind dort manchmal wirklich im Leeren und können nicht einfache Antworten geben. Aber Gott sei Dank. Ich erinnere mich oft an Ereignisse, an Zeugnisse, wo Gott eingegriffen hat. Und tatsächlich, Wunder passieren heute. Unerklärliches Eingreifen von Gott passiert heute. Ich könnte einiges aufzählen und dir sicher auch. Und es ist doch gut, wenn wir in diesen Fragen innen dann auch das sehen, was Gott am Tun ist. Und uns an dem stärken und aufrichten, was Gott da hat. Weil wenn er es einmal da hat, kann er es umtun. Im Wissen, dass wir ja das Thema, dass wir dort nach wie vor viele Fragen haben. Ich stelle mir vor, dass der David auch dort sich dort drinnen gestärkt hat. Einfach mal mit Gottes Wort, mit Gesang, mit Musik, aber vor allem eben auch mit diesen Erinnerungen an das, was Gott bereits da hat in seinem Leben. Wenn er sich daran erinnert hat, Gott, der Gott, wo ich dort vor einem Bär gestanden bin, ein anderes Mal war es eine Leute, ich nicht gewusst habe,
Soll ich davon säckeln oder soll ich, was soll ich machen? Wie Gott ihn dort in diesem Moment gestärkt hat, einen Impuls gegeben hat und er den Löwe, den Bär, hat können überwinden. Das war so eine Erinnerung. Oder vielleicht ist ihm Sinn gekommen, wie er dort vor dem Goliath gestanden ist. Und wie Gott ihn gestärkt hat. Und wie er den Goliath hat können besiegen. Oder er ist erinnert worden, wie er aus der Hand vom Saul befreit worden ist, der versucht hat, ihn zu töten. Und so hat sich der David gestärkt mit diesen Gedanken. Der Gott, der in der Vergangenheit treu war, ist, wunderbar, in wunderbarer Weise errettet hat, der Gott wird auch jetzt in dieser Situation von Ziklag und dem Verlust von dieser Familie seine wunderbare Hand ausstrecken. Er wird mir nicht loslassen. Er wird mir helfen. David stärkte sich im Herrn. Du und ich, wir alle zusammen, das müssen wir lernen. Wir müssen dasselbe tun. Uns in unserem Gott stärken. Und ein viertes sehen wir hier in dieser Geschichte und ein letztes, Vers 8. Und David befragte den Herrn. In der damaligen Zeit hat man es so gemacht, dass der Priester so ein Ephod hatte, das war so ein Gewand und hier waren auch so Steine, 12 Steine. Und nachher waren noch 2 besondere Steine, die haben Urim und Tumim geheissen. Und das waren so Lossteine. Das könnte man vergleichen mit Ja und Nein, hat es geantwortet. Kopf oder Zahl, wie eine Münze. Und mit diesen Steinen hat der David zusammen mit dem Priester Gott befragt. Es ist da um Ja und Nein Fragen gegangen. Die Frage hat gelautet, Gott, soll mir ihnen nachjagen? Den Amalekiter. Sollen wir ihnen nachjagen? Und die zweite Frage war, können wir sie denn auch einholen? Und die Antwort war, ja, jage ihnen nach. Du wirst die Gefangenen befreien. Der David hat die Antwort bekommen, weil er den Herr befragt hat. Der Herr befragen. Ganz, ganz etwas Wichtiges. Dass auch wir, nachdem wir uns gestärkt haben, Gott, dass wir den Herr befragen. Herr, wie kommen wir weiter nun in dieser Situation? Was sollen wir tun? Was ist der Weg? Der Herr befragen. In Josua 9 gibt es die Geschichte von der List der Gibeoniter. Ich gehe jetzt nicht mehr stark auf die Geschichte ein. Ihr kennt sie. Josua hatte den Auftrag gehabt, das Land zu reinigen von diesen Leuten, die dort gerade ansässig waren und sich nicht mit ihnen verbünden. Und das waren Gibeoniter, die haben nachher eine List angewendet und sind zum Josua gegangen und gesagt, wir kommen von weit her. Sie haben alte Kleider angelegt und haben den gleichen Tag, sie waren schon lange unterwegs, dabei waren es die Nachbarn. Und sie haben gesagt, wir erkennen euch, dass ihr Gottes Volk seid und wir wollen mit euch einen Bund machen. Und Josua hat mit ihnen einen Bund geschlossen und somit sind die Gibeoniter erfolgreich gewesen mit ihrer List. Und sie unter den Schutz kommen vom Allmächtigen und von den Israeliten. Und es heisst dort im Abschluss an die Geschichte,
Da nahmen die Männer von ihrer Wegzerrung, dort haben sie den Bund geschlossen, den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Hier haben wir ein Beispiel, das uns zeigt, es wäre sehr gut gewesen. Sie hätte den Mund des Herrn befragt. Josua 9, Vers 14. Ja, vorletzt hat jemand gesagt, wo man so ein bisschen beraten hat, ja, wie können wir weitergehen in dieser Situation, wo wir drinnen stehen? Und am Ende, ja, am Ende sollten wir beten. Am Ende ist jetzt angesagt, dass wir den Mund von Gott befragen. Und ich hatte so den Eindruck gehabt, genau das ist es. Das ist so wichtig, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde, dass wir den Mund von Gott befragen. Gott, was willst du mit uns? Ich komme zum Schluss. Wir lernen aus dieser Geschichte. Die Sachen sind ja nicht immer so einfach. Gerade so die Geschichte von diesen Gibeoniter. Soll sie nun einen Bund eingehen mit diesen Gibeoniter? Oder wie soll sie da umgehen? Gott befragen oder nicht befragen? Situationen in unserem Leben, im Alltag, gestalten sich oft kompliziert. Wir lernen daraus, es ist wichtig, in allem innen Gott zu befragen. Mit Gott unterwegs zu sein. Ja, wir drücken aus, was wir auf dem Herzen haben. Wir geben der Trauer Raum. Ja, wir nehmen Verantwortung. Wir stellen uns der Verantwortung. Wir stärken uns in Gott. Und wir befragen intensiv unseren Herr, unseren Gott. Wir sind jetzt eingeladen, dass wir uns gemeinsam stärken in Gott. Hier ist das Abendmahl. Und wir wollen heute das Abendmahl als ein Stärkungsmahl feiern. Das Abendmahl weist uns ganz stark auch in den Bereich rein, vom sich stärken. Vom Stärken, vom sich kräftigen. Ich habe ja angefangen, 7 Aspekte von der alten kirchlichen Tradition so ein bisschen darzustellen im Abendmahl, was das Abendmahl bedeutet. Das letzte Mal haben wir Vocation gehabt. Das ist ja verwurzelt im Lateinischen, heisst Berufungsmahl, Berufungsmahl. Und heute möchten wir das Abendmahl stellen unter einen Aspekt von der Konfirmation. Das heisst Bekräftigung, Bestärkung. Und wir wollen dem einfach Raum geben. Schaut, seit alter Zeit ist das Abendmahl auch in diesem Zusammenhang verstanden worden. Dass es einen stärkenden, einen heilenden Dienst hat. Dass es bekräftigt. Dass es Menschen, die es nehmen, aufrichtet, kräftigt und stärkt. Ja, heilt. So manche hat im Namen vom Abendmahl sogar Heilung empfangen. Heute geht es ja darum, dass wir uns stärken in Gott. Und so wollen wir das Abendmahl als ein Kräftigungs-, Bestärkungs-, Konfirmationsmahl nehmen. Wir machen es in dieser Art und Weise, dass wir nun kommen, dann kommen es nehmen. Und ich stehe da und tue jedem es mit Öl, Salböl, was symbolisiert das Heil von Christus, die Kraft vom Heiligen Geist, ein Kreuz in die Hände zeichnen. Wir wollen einfach auf das Kreuz schauen, in dem Sinne. Auf Jesus schauen. Auf seine Wunden. Und in seinen Wunden, aus seinen Wunden strömt uns Kraft und Heil entgegen. Und ich lade euch ein, nachher auch hierher zu schauen. Hier ist die Szene vom guten Hirten, oder noch besser gesagt, vom Psalm 23. Wir kommen als Schäfli zu dem guten Hirten, der uns zum frischen Wasser führt. Zum stillen Wasser, das uns kräftigen, erquicken, erneuern. Das Blaue steht einfach für das Wasser. Für das Wasser, das erfrischt. So tun wir doch ein Moment hier verweilen, jedes für sich. Und stärken wir uns in Gott während dieser Lobpreiszeit, wo wir dann reinkommen. Und anschließend lade ich euch ein, noch den Segen zu empfangen. Das Loni ist da und tut gerne euch noch segnen und einfach im Gebet auch noch kräftigen und stärken. So wollen wir jetzt in die Zeit hineingehen vom Abendmahl. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Heil. O Jesus, du bist der Heiland. Du bist der, der immer bei uns war, der uns nie, nie versäumt hat und verlassen hat. Du bist der, der unsere Schmerzen weiss, damit vertraut ist. Du bist der, der jetzt da ist und uns auch begleitet in diesem Weg von unserer Trauer, von unseren Verlusten. Uns auch begleitet, unseren Teil von der Verantwortung, die wir zu tragen haben. Die uns ganz nach hineinführt, herführt zu dir. In die Stärkung, in deiner Gegenwart. In das Kräftigen im Glauben. In das Kräftigen von unserer Seele. Dass wir Wind bekommen. Aufwind, Ermutigung, Erneuerung. Und Jesus, dass wir in der Gemeinschaft mit dir auch Impulsen überkommen, dich auch befragen, Weisungen überkommen, wie wir können weitergehen, wie wir können aufgerichtet werden. So tu du, Herr, unter uns ein heilendes und heilsames Werk. Amen. Ich wollte noch auf den Zweig machen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Kommt, schaut, es ist alles bereit. Da ist der Wein, das Blut von Jesus, da ist der Leib, das Brot von Gott, da ist